Ja, darum soll es gehen, um diesen Mann, um den Zacharias. Ich habe mir überlegt, es könnte ihn ja eigentlich einführen, so, das ist ein alter Kollege von mir. Also so ganz stimmt es natürlich nicht, er hat ja eine andere Konfession, ist kein freikirchlicher Pastor, sondern ein alttestamentlicher Prophet, haben wir ja gerade gehört. Und er ist schon lange tot. Aber dieser Zacharias ist wirklich einer, ja, wenn mir sowas passieren würde, das würde ziemlich peinlich sein für mich. Also, man hat den Gottesdienst, ein paar Lieder sind jetzt gesungen worden, meine Bekanntmachung gab es damals wohl nicht so viel, aber dann hat der Priester was zu tun und merkt, also was um Gottes Wort, was der hier so sagt, das kann ich irgendwie gar nicht glauben. Also es wäre schon ziemlich schrecklich für mich irgendwie, würde ich dann denken, Mensch, also wie kriegt ihr das hoffentlich nicht mit oder so. Aber in so einer Lage war dieser Zacharias. Mitten im Gottesdienst merkt er, also worum es hier geht, für mich kann ich irgendwie gar nicht dem abnehmen. Aber das ist ja nicht das Ende vom Lied. Und ich will nicht nur von so einer peinlichen Situation von diesem alten Kollegen da hier erzählen, sondern wie Gott Geschichte schreibt mit ihm. So wie er mit mir Geschichte schreibt und auch mit euch. Und da können wir gespannt sein, wie Gott handelt, was Gott aus so einer Lage macht, wie er was verändert. Denn tatsächlich, der Zacharias ist hier wirklich am Anfang dieser Begebenheit ein Zweifler an Gottes Wort für ihn. Aber als der Zacharias dann bei der Geburt von seinem kleinen Sohn Johannes dem Täufer dann merkt, wow, auf Gott ist Verlass, hört er sich schon ganz anders an. Der Zweifler wird selber zu einem Propheten. Und meine Predigt, diese Botschaft, die ich denke, dass Gott die für euch, für uns jetzt hier heute Morgen hat am 4. Advent, die konzentriert sich auf diese Kehrtwendung im Leben dieses Mannes, wie er umgedreht wird von Gott, vom Zweifler zum Verkündiger. Vor 14 Tagen haben wir ja da schon mal gehört von diesen ganzen Begebenheiten, da ging es um Begeisterung von Jesus. Und in Ergänzung dazu will ich mal diesen Schwerpunkt, inhaltlichen Schwerpunkt jetzt bei diesem Bericht geben. Lukas Kapitel 1, ein bisschen weiter. Nein, das ist zu weit. Ab Vers 67. Also sein Vater Zacharias, der zweifelnde Priester, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte: Gepriesen sei der Herr Israels Gott. Er hat sein Volk wieder beachtet und ihm die Erlösung gebracht. Aus Davids Geschlecht ging ein Starker hervor, ein Retter aus dem Haus seines Dieners. So hat er es vor sehr langer Zeit durch heilige Propheten gesagt. Er ist die Rettung vor unseren Feinden, vor unserer Hasser Gewalt. So zeigte sich sein Erbarmen an uns, das er schon unseren Vätern erwies. So bestätigte er seinen heiligen Bund und den Eid, den er Abraham, unserem Stammvater, schwor. Befreit aus der Hand unserer Feinde dürfen wir ihm nun ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange wir am Leben sind. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns und es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod, und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Also, Gott macht aus einem Zweifler ein Sprachrohr seiner Absichten. Nachdem sein Engel mit Zacharias Beauftragung keinen Erfolg hatte, wendet sich Gott nicht enttäuscht von ihm ab. Er verfolgt seine Absichten durchaus weiter und holt den alten Priester dann später ins Boot. Und was wir in der Bibel über Informationen von diesem Zacharias kriegen, ist eigentlich nicht viel mehr als seine 9-monatige Ruhezeit. Und in dieser Ruhezeit, in dieser Reifezeit, verwandelt sich der Zweifler in einen Propheten. Und Zacharias ist ja keine Ausnahme. Erinnert euch an den Jona. Im Alten Testament lesen wir von ihm. Er war auch zum Propheten berufen worden, hatte Mordsschiss davor und keine Lust, das zu machen. Ist geflohen vor Gott und seinem Auftrag. Aber Gott hat ihn rumgekriegt. Und er hat das Wort fruchtbar verkündet. Oder im Neuen Testament, Der Paulus hat in seinem Streben, alles richtig machen zu wollen, sich total verrannt. Der war genau auf dem falschen Weg, aber Gott hat ihn geholt und ihm einen ganz neuen Ausrichtung gegeben. Also wir merken hier an diesen zwei Beispielen und auch hier bei dem Zacharias, wenn Krisenzeiten kommen, wenn man nicht weiterkommt, wo man in der Situation ist, wo man vielleicht denkt, das mag ich nicht. Wie kann Gott so mit mir umgehen, wenn ich überhaupt noch an was Gutes ihm zutraue? Solche Krisenzeiten können ganz entscheidend sein, dass Gott in seiner Weisheit mitten in eure Biografie hineinspricht. Wäre das auch was für euch? Für uns heute lassen wir Gott in unsere Biografie hineinsprechen, dass er da was ganz anderes machen kann? Der Zacharias hat es erlebt. In seiner 9-monatigen Krisenzeit hat er eine Reifung durchlebt. Zacharias prophezeit, er weissagt über Gottes Familie. Er sagt hier, es geht um den David, um das Geschlecht von David, also nicht um sein Neugeborenes, er war ja aus dem Geschlecht vom Levi. Und er erwähnt extra frühere Propheten und er zieht sehr viele inhaltliche Parallelen zu alttestamentlichen Propheten aus Gottes Botschaften von früheren Jahrhunderten. Er sagt, dass Gott die Rettung ist. Dass er Barmherzigkeit zeigt, dass er einen Bund, eine Verbindung geschlossen hat mit Abraham, bis heute gültig. Am vergangenen Sonntag haben wir ja gehört in der Predigt, dass da zwei Frauen, die Elisabeth, die Frau von Zacharias, und die Maria, die Mutter Jesu, dass sie die Taten und das Wirken Gottes zu ihrem Gesprächsgegenstand machten. Nicht so, was man vielleicht erwarten könnte, wenn so zwei Schwangere zusammenkommen, dass sie dann Frauenthemen besprechen über Schwangerschaft und Kleinkinderbetreuung und so weiter und so fort. Aber es war eine Begeisterung über Jesus da. Und deswegen haben sie Jesus groß gemacht, der da kommen soll. Gott in seiner großen Güte. Und das hat zur Anbetung hingeführt. Das ist damals vor einer Woche eben dann beim Elisabeth und der Maria deutlich geworden. Und der Zacharias, der macht hier in diesem ersten Teil von seiner Prophetie auch erstmal viele Aussagen, wo die Leute denken könnten, die dazuhören, ja, wissen wir doch schon. Das ist eben, was Gott eben schon gemacht hat. Das ist doch nichts Neues, was du da sagst. Aber gerade darum geht's, einander zu ermutigen und zu beschreiben, wie Gott ist und wer Gott ist und was er alles getan hat. Und so wie Elisabeth und Maria das gemacht haben und zur Anbetung hinführten, so führt der Zacharias, wenn er das so beschreibt, dahin, dass wir Gott vertrauen. Weil er selber jetzt Gott vertraut und überzeugt ist davon, seine Zweifel sind verschwunden. Hat er ja auch schließlich auf seinem Arm gehalten, die Verwirklichung von Gottes Wort. Und deswegen dient es zur Ermutigung. Wer entmutigt ist, der soll sich was sagen lassen über den Gott, wie er ist, damit er ermutigt wird und neues Vertrauen kriegt. So ist und bleibt Gott bis heute. Und das kann man wirklich so erleben. Denn das, was der Zacharias sagt, sagt er ja extra, soll nicht nur theoretisch sein, sondern soll ganz praktisch sich auswirken. Er schreibt ja, er sagt ja hier, das hat das Ziel Gottes Barmherzigkeit und Rettungsabsichten, hat das Ziel, dass wir ihm nun dienen. Und genauer gesagt, ohne Furcht, angstfrei. Und das finde ich toll, gerade von Leuten zu hören, wenn die gezweifelt haben, dann bedeutet das ja, dass sie irgendwie in der Krise waren. Und das ist eine tolle Einladung, sich sehr schlecht zu fühlen und auch Gott schlecht vorzukommen und sagen, Mensch, alles ist mies. Und dass, wenn man dann mit Gott noch zu tun haben will, dass man das aus Angst tut. Weil man dann sagt, also ehe mir das immer weiter in der Hölle nach meinem Sterben auch noch so schlecht geht wie vielleicht jetzt, dann will ich lieber mich zusammenreißen und dann irgendwie was Christliches produzieren. Das ist Käse. Gott will, dass wir ohne Furcht, angstfrei ihm dienen. Aus Dankbarkeit, aus Überzeugung, weil wir merken, auf Gott ist Verlass. Und selbst wenn es mir schlecht geht oder schlecht ergangen ist und ich irgendeine Krise, Krankheit, Schmerzen oder sonst irgendeinen Verlust habe, dass das in Gottes Plan zur Reifung führt, zu was Gutem. Und wenn ich mich für Gott einsetze, dass ich es gerne mache. Im Neuen Testament lesen wir, dass wenn wir irgendwas Gutes tun, und Gott gefallen wollen, aber keine Liebe zu Gott haben und zu dem Nächsten, dann ist es nichts wert. Das ist also was ganz Wesentliches, wo hier Gottes Absicht hier ist, wie der Prophet Zacharias eben weiter sagt, wir sollen dienen, Gott dienen, ohne Furcht. Nach diesem ersten Teil von der Prophetie, ach wie nett, jetzt dient mir meine liebe Frau auch ohne Furcht, dass ich dann doch etwas... Prost. Im zweiten Teil, da schwenkt es jetzt ein bisschen um, da geht es um eine Zukunftsprophetie. Also jetzt nicht so ganz weit in die Zukunft, praktisch eine Generation weiter, was in ungefähr 30 Jahren dann passieren soll. Nämlich, wenn das Neugeborene, worum es da geht, an dieser Familienfeier vom Zacharias und der Elisabeth, wenn dieser kleine Neugeborene Johannes der Täufer öffentlich als Bußprediger auftritt, dann sollen die Leute verstehen, dass sie durch Vergebung der Schuld gerettet werden. Also das hier ist ein ganz wesentlicher Hinweis in diesem Prophetenspruch von dem Zacharias. Es geht hier um eine Rettung aus einer Not, die irgendwie was Besonderes ist. Man kann ja auch gerettet werden, wirklich aus dem Gefängnis frei zu kommen oder aus einer Folterei oder sonst was oder aus einer Mobbing-Situation, vielleicht eher jetzt hier in unsere Situation transportiert. Aber hier geht es um Vergebung der Schuld, dass wir befreit werden von schlechten Angewohnheiten, von Unversöhnlichkeit, von Rachegedanken, von Kränkungen, von Verbitterung. das ist Gottes Plan, uns daraus zu retten. Und dazu soll dieser kleine Johannes, der dann mal der große Täufer wird, auf diesen Jesus hinweisen. Und er soll auch auf was weiteres hinweisen, dass das Licht des Himmels kommen wird, dann etwas später. Und da sagt Jesus ja, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Er wird das Licht des Lebens haben, das in seiner Seele das hell wird und er Freude verbreitet, Licht ins Dunkel bringt, dass er nicht nur geheime Sachen machen muss, sondern dass er wirklich einer ist, der Jesus nachfolgt, der das Licht, was Jesus in uns selbst anzündet, auch nach außen transportiert. Sowas verheißt also der Zacharias für die Zukunft. Und man könnte das vielleicht so zusammenfassen, die Prophetie von dem Zacharias. Gott wendet sich den Menschen gnädig zu, die Menschen sollen sich dem gnädigen Gott zuwenden. Also der Zacharias erklärt nicht nur diese Situation von diesem Familienfest, dass hier er als alter Mann und seine gleichaltrige Frau, dass die noch ein Kind kriegen, wie wir vor einer Woche hörten, die Hebamme geht ins Seniorenheim. Also das ist doch mal wirklich was Besonderes, sondern dass er sagt, nicht nur die Informationen gehen dahin, sondern er will eine Reaktion der Zuhörer hervorrufen. Er möchte, dass die was tun, dass sich was ändert bei denen, dass die auch so transformiert werden, wie er selber das erlebt hat, nicht als Zweifler zu bleiben, sondern zu einem Propheten, zum Sprachrohr Gottes zu werden, dass man von der Gegnerschaft Gottes zum Fürsprecher Gottes wird und dass man aus der Dunkelheit in die Finsternis hinkommt. Und da sagt er, die sollen sich auf den Dienst dieses kleinen Johannes, der da geboren worden ist, eben sehr einstellen und sich darauf einlassen, dass der auf diesen Messias hinweisen wird, der ein Befreier wird, ein Retter vor den Feinden, vor den Hassern. Und die Zusagen von den Zuhörern in ihren Ohren, in ihrer Seele, wird es aber meistens aufgenommen als Befreiung vor den römischen Besatzern. Also sehr immanent, immer weltlich, nach außen gedreht. Außen die schlechten Lebensbedingungen, außen die müssen sich ändern. Obwohl der Zacharias ja extra sagt, es soll sich innen was ändern. Die Vergebung, die ist was Entscheidendes. Der Weg des Friedens. Also, der Zacharias hat sich also ganz schön was vorgenommen oder Gott hat sich ganz schön was vorgenommen, indem er den Zacharias nun als Prophet beruft und ihm so eine Botschaft anbringt, weil das ist nicht so ohne. Er möchte, dass 30 Jahre später die Leute was machen, indem sie sich erinnern, was dann in 30 Jahren da 30-jährige Männer dann irgendwie miteinander verhandeln sollen. Und das ist fraglich, ob das funktioniert. Dass es wirklich fraglich ist, will ich mal hier an eine Quizfrage wenden. Nämlich, wer hat schon mal was von Teudas und Judas gehört? Judas, nicht der Ischariot, ein anderer. Teudas und Judas. Also, ich will das mal auflösen. Es ist einige Zeit später, noch später als Jesus Christus überhaupt dann seine ganze Mission erfüllt hat, da ist es so, dass ein Mann mit Namens Gamaliel, Jesus ist schon längst wieder zum Himmel aufgefahren worden, Pfingsten ist geschehen, die Gemeinde in Jerusalem hat sich konstituiert und die Apostel gehen überall rum und predigen, kommen dann eben in Schwierigkeiten mit der jüdischen Herrscherschicht, mit dem Hohen Rat. Und der Gamaliel war einer davon. Und der Hohe Rat, der hat sich also nicht anders helfen zu sagen, Mensch, ich versuche Oh, das ist ja sogar noch mit Saft oder irgend so was Tolles. Ist ja klasse. Luxus. Ich werde dafür sorgen, die Apostel werden gefangen genommen, damit die auf keinen Fall weiter da irgendwie von Jesus Christus erzählen. Und da sagt der Gamalien, Apostelgeschichte 5 steht es da drin, hält eine Rede an die Ratsmitglieder. Und da achtet mal drauf. Da steht, vor einiger Zeit trat ein gewisser Theudas auf und gab vor, ein bedeutender Mann zu sein. Etwa 400 Leute schlossen sich ihm an, aber er wurde getötet und seine Anhänger zerstreuten sich wieder und die Bewegung wurde zerschlagen. Nach ihm, zur Zeit der Volkszählung, erlebten wir das Gleiche mit Judas von Galiläa. Auch er versammelte Anhänger um sich, aber auch er wurde getötet und seine Nachfolger zerstreut. Deswegen rate ich euch, diese Männer, also die Apostel jetzt, in Ruhe zu lassen. Wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es aber von Gott kommt, werdet ihr sie nicht aufhalten können. Und am Ende steht ihr womöglich fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Der Hohe Rat hörte auf Gamaliel. Also, der Gamaliel, der hat in dieser Rede unter seinesgleichen im Hohen Rat darauf hingewiesen, auf zwei Leute aus der jüngeren Vergangenheit. Beide Männer da, die traten mit so einem religiösen Anspruch auf und sammelten Leute um sich. Und die Bewegung des Judas geschah gerade in den Tagen der Volkszählung, also da, wo der Zacharias Vater wurde. Also es war ganz aktuell, der war praktisch direkt mit dabei. Das stand schon in den Zeitungen, nicht nur die Geburtsanzeige von Johannes dem Täufer, sondern auch von dem Judas von Galiläa. Und wenn wir nun die Erfahrungen von Theudas und Judas, wenn wir die berücksichtigen, dann verstehen wir bestimmt, dass Jesu Zeitgenossen daran zweifelten, wenn Jesus so sagt, ich bin das Licht der Welt. Oder ich und der Vater sind eins. Ich mache euch frei. Ich rette euch vor dem Tod. Weil die haben ja noch die Erinnerung von Theudas und Judas im Sinn. Und die denken dann, warum soll der da ausgerechnet die Wahrheit sagen? Ist der nicht genauso in der Reihe wie Theudas, Judas, Jesus, bla bla bla? Oder ist es wirklich ein anderer? Einer, dessen Wort Hand und Fuß hat? Also, das war sehr umstritten. Jesus lädt ein, Vertrauen in ihn zu stecken durch die überragenden Wunderzeichen. Er macht ja extra sagenhafte Wunder, die deutlich machen, da muss Gott dahinter stecken. Das haben Theudas und Judas nicht gemacht. Konnten sie ja nicht. Und Jesus hat vollmächtig gepredigt, dass die Leute die Ohren aufgesperrt haben und haben gesagt, wow, das ist was anderes. Da merken wir irgendwie ein Feuer dahinter, eine Wahrheit, ein Leben, was dahinter steckt, was mehr als ein frommes Geschwafel ist. Aber ob die Prophezeiung vom Zacharias hätte ja auch nochmal ganz klar hinweisen können darauf, dass Jesus wirklich der Messias ist. Aber die Frage ist wirklich, ob sich die Zeitgenossen von Jesus an das erinnerten, was eben da vor 30 Jahren dieser Prophet Zacharias, der wunderbare Geburtserlebnisse gemacht hatte, dann eben weitergesagt hat. Und das hilft uns bestimmt, uns in Zacharias als Propheten mal hineinzuversetzen. Der hat ja selbst an Gottes Wort gezweifelt, aber als er dein Vater wird, prophezeit er überzeugt, wie die Menschen 30 Jahre später auf Johannes dem Täufer, sein Kind und auf Jesus reagieren sollen. Ich denke, wir heute, wir wären ja eher selten Prophetien weitersagen wollen, als eher so unsere eigenen Gedanken äußern. Oder wir wissen vielleicht nicht so genau, wer dahinter steht, ob wirklich Gott hinter dem Eindruck ist, wenn uns irgendwie was Wichtiges kommt, was wir weiter sagen wollen. Es gibt ja diesen Kurs, Gottes Stimme hören mit dem Markus. Aber auch die, die das müssen das auch lernen, und das ist immer so eine Sache. Ja, was ist denn jetzt? Ist das wirklich jetzt nur meine Rede, meine Gedanken, oder ist es wirklich etwas, was Gott sagt, was eben dann natürlich auch verbindlicher ist? Aber auch hier habe ich einen Ausweg. Denn es ist ja noch das Jahr 2025. Wir schreiben ja jetzt noch den 21. Dezember 2025. Und da gibt es eine Jahreslosung. Kennt jemand noch die Jahreslosung? Ja, steht nicht drin. Müsst ihr mal gucken. Ja, also prüfet alles und das Beste behaltet. Behaltet das Gute. Und, jetzt habe ich es. Dankeschön, Robin. Da gibt es auch Parallelstellen, inhaltliche Parallelstellen habe ich auch mal dahin geschrieben. Und als Paulus das schrieb an die Thessalonicher, ging es ihm wirklich um Prophetie. Das war das, was wir prüfen sollen. Das heißt also, Gottes Wort lädt uns ein, wenn wir irgendwie etwas im Sinn kriegen, ins Herz geschrieben bekommen, was uns wichtig ist, wo wir sagen, wow, das ist was Wesentliches, was vielleicht für uns als Gemeinde oder für einzelne Leute oder wie wir die Zeichen der Zeit deuten sollen und uns einen Reim drauf machen sollen, dass wir da so einen Eindruck haben, Mensch, das ist wichtig, das möchte ich gerne teilen mit jemandem, ob da wirklich was von Gott dahinter stecken könnte oder nicht. Und da wird ja hier gesagt, machen wir das doch. Natürlich ganz demütig und bescheiden. Nicht so, ich weiß jetzt, was Gott will, sondern ich habe so die Idee bekommen beim Bibellesen oder beim Beten und sowas. Und jetzt sage ich das mal jemandem weiter. Und lasst es prüfen. Und prüfen, ob wirklich Gott dahinter stecken könnte oder nicht. Das kann nie schaden, um herauszufinden, wie Gott führt, wie Gott uns hilft, die Welt, die große Welt oder auch meine kleine Welt zu verstehen. Und hier steht ja extra, prüft alles und behaltet das Gute. Das heißt, also selbst wenn man dann herausfindet, ein interessanter Gedanke, aber da kann man auch viel anderes irgendwie noch dazu sagen, was genauso Gewicht hätte vor Gott. Das ist also nicht unbedingt jetzt von Gott, sondern ist von dir wertschätzend irgendwie weitergegeben worden. Dann behalten wir das Gute und brandmarken den dann nicht als Versager oder Irrlehrer oder sonst irgend sowas, sondern dass wir sagen, Mensch, wir haben diese Prüfung gehabt. Wir merken übrigens auch, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, Gottes Weg mit uns festzustellen, Gottes Führung und Leitung zu erkennen, ist nicht die Sache von einem Mann oder einer Frau, sondern das sollen alle in der Gemeinde dabei mithelfen. Prüft alles im Plural und dann behaltet das Gute. Aber soweit der Ausflug jetzt zu uns bei unseren Anwendungsmöglichkeiten. Ich schließe jetzt ab, habt ihr vielleicht das letzte Wort noch, das letzte Folie. Da geht es um den Zacharias mit dem, was er prophezeit hat. Der Zacharias hatte übrigens nicht dieses Korrektiv von prüft einander und behaltet das Gute. Das brauchte der auch gar nicht, denn wir haben ja sein Wort als ein biblisch inspiriertes Wort über den kommenden Messias durch den Johannes den Täufer. Und von daher können wir uns darauf verlassen, weil das in den biblischen Kanon aufgenommen worden ist durch den Heiligen Geist. Und außerdem ist es auch so, dass wir ja nach dem Prophezeiten leben. Wir haben es also gut. Wir können das ganze Neue Testament lesen und feststellen, wow, das stimmt, wie Jesus Christus aufgetreten ist, dass er wirklich das Licht der Welt ist und die ganzen anderen Ich-Bin-Worte, wo er sich zeigt als Gottes Sohn, als Gott selbst, der die Welt besucht. Das hat alles Hand und Fuß. Wir sind in einer viel besseren Position als damals die Zeitgenossen von Jesus. Und deswegen können wir uns darauf verlassen. Tatsächlich, Jesus, das Licht der Welt, erfüllt das, was der Zacharias als Prophet angekündigt hat und das abgeschlossen hat, dass dieses Licht der Welt denen leuchten wird, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod. Und es wird uns leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Ich will dafür beten und danken. Jesus Christus, danke dafür. Danke, dass du Licht der Welt bist und dass so viele Prophezeiungen auf dich gekommen sind. Viele hunderte Jahre vorher schon von Jesaja und Ezekiel und Hosea und so, sondern auch ganz neu oder frisch von dem Zacharias, eine Generation nur er. Danke, dass du uns rettest durch Vergebung, dass du uns befreist durch Berufung als Himmelsbürger. Danke, dass wir auf dich uns verlassen dürfen, felsenfest. Amen.